Finde heraus, was dir als Gastgeber, Gastgeberin wirklich weiterhilft und meistere damit den Spagat zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Willkommen zum Küchenherde-Podcast. Dein Nummer 1 Business-Podcast zu den Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Robotics, Führen und Finden neuer Mitarbeiter und nachhaltiges Gastgeben. Jetzt kommt dein Host, der Digitalisierungsexperte und Impulsgeber Markus Wessel.
Meine Lieben, bevor wir jetzt richtig in die Podcast-Folge reinstarten, gebt mir 20 Sekunden. Es gibt nämlich etwas Neues. Und zwar startet ab dem 1.9. mein Ausbildungskurs, mein Digitalisierungsausbildungskurs in Zusammenarbeit mit dem TÜV Rheinland. Und dieser 12-wöchige Kurs, der kann komplett remote absolviert werden. Wir haben komplett E-Learning-Möglichkeiten, Live-Calls, 1-zu-1-Coachings und ich begleite euch über 12 Wochen, damit ihr zum Digital-Profi werdet. Es geht am Ende des Tages darum, dass ihr eine eigene Digitalisierungsstrategie für euren Betrieb entwickeln könnt, also Hilfe zur Selbsthilfe. Ihr habt Zugriff auf alle digitalen Tools, ihr bekommt Listen mit über 500 Lösungen, KI-Tools, Nutzung von KI im eigenen Betrieb. Was nutze ich da überhaupt oder wie starte ich dieses ganze Thema? Diese Ausbildung ist TÜV-zertifiziert, also in Zusammenarbeit mit dem TÜV entwickelt. Es gibt eine Abschlussprüfung und dann bekommt ihr ein Zertifikat als Digital Professional in der Gastronomie mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation. Das könnt ihr in eure Unterlagen packen oder vielleicht auch als Benefit für einen eurer Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, der dann der eigene Digitalisierungsexperte im Betrieb wird und in die Umsetzung geht. Also Leute, der Link dazu ist in den Shownotes. Ab 1.9. geht's los. Meldet euch an, die Plätze sind begrenzt. Einige Anmeldungen sind schon getätigt. Also ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid.
Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde Podcast. Ja, heute sprechen wir über ein Thema, das die Branche grundlegend verändert. Also nicht nur erst jetzt, sondern schon seit einigen Jahren und vermutlich wird das auch noch einige Jahre so andauern. In puncto Konzept, Angebot, Kalkulation, Mitarbeiterinnen, also egal ob qualitativ oder quantitativ. Und ich spreche von pflanzlicher Ernährung. Entweder als Wachstumstreiber oder als Bremsklotz im Unternehmen. Mein Gast heute ist Kathleen Häfele von ProVeg, einer internationalen Organisation mit 14 Büros auf 5 Kontinenten, die sich für eine pflanzlichere Ernährung einsetzt und eng mit der Lebensmittelindustrie und Gastronomie zusammenarbeitet. Kathleen ist seit 2016 Leitung der Abteilung Food Service bei ProVeg und seit Ende 2023 Direktion des Bereichs Corporate and Institutional Engagement. Ja, dass dieses Thema wichtig ist, darüber brauchen wir nicht sprechen heute und das tun wir auch nicht. Wir sprechen heute darüber, was können wir tun? Wie können wir umsetzen? Müssen wir überhaupt etwas umsetzen? Was kommt am Ende des Tages auch dabei heraus? Ja, verlassen uns die Schnitzelliebhaber und kommen dafür die überzeugten Pflanzenesser mit ihren Familien. Ja, und darauf suchen wir heute eine Antwort. Kathleen, herzlich willkommen im Küchenherde Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, Markus, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Okay, legen wir direkt los mit dem Thema. Finde ich hochspannend, weil ich bin der festen Überzeugung, dass das Thema pflanzliche Ernährung und insgesamt das Thema Nachhaltigkeit als ein wesentlicher Erfolgsfaktor im Gastgewerbe ist. Dass ich glaube, erstens ist es lange, lange kein USP mehr, sondern ein Must-Have. Wir müssen uns mit diesem Thema beschäftigen. Pflanzliche Ernährung hat einen riesen Impact, nicht nur für, ich will gar nicht so weit vorwegnehmen, aber einen riesen Impact für uns und für das Klima, aber auch für unsere Gäste. Und ich glaube auch später dann ein Beitrag oder einen Impact für unser Betriebsergebnis. Aber bevor ich zu viel erzähle, einmal zu dir. Für die Hörer, Hörerinnen, die dich noch nicht so gut kennen, erstmal vielleicht die Frage, ihr habt ja die Entwicklung auf der ganzen Welt, habt ihr soweit im Blick und wo geht die Reise mit pflanzlicher Ernährung hin und was macht man so den ganzen Tag als Direktion Corporate and Institutional Engagement?
Ja, spannende Fragen. Mal gucken, ob ich einfache Antworten darauf finde. Ich selbst bin ja seit 9 Jahren mittlerweile bei ProVeg. Damals waren wir noch der kleine Vegetarierbund und haben uns in den Jahren in der Internationalisierung aufgestellt. Und das ist auch eine Entwicklung, die ich begleiten durfte, auch wenn ich natürlich für den deutschen Markt verantwortlich bin. Und wir merken in Europa natürlich wirklich, da haben wir die meisten Länderdependancen, eine starke Entwicklung hin zu einer pflanzlichen Ernährung. Wir gucken in die Märkte, wer wo besonders stark ist und schauen so jeweils in die uns das Beste voneinander ab. Du hast mich gefragt, was ich mache. Ich bin, wenn man es vielleicht in 2 Sätzen zusammenfassen will, mittlerweile im deutschen Bereich zuständig für die Programme, die wir in Deutschland fahren, zusammen mit der Lebensmittelindustrie. Das bezieht sich auf den Lebensmitteleinzelhandel, aber auch stark auf den Außerhausmarkt, aber auch alle Eckpfeiler, die wir sonst noch setzen müssen, sei es im politischen Kontext, die wir vorantreiben müssen, damit einfach eine pflanzenbasierte Ernährung umsetzbar wird und vor allen Dingen auch gestaltbar für alle Segmente.
Ihr seid ja sehr eng verzahnt, einmal mit, hatte ich in der Anmoderation gesagt, mit der Lebensmittelindustrie auf der einen Seite, aber auch mit der Gastronomie. Und ihr habt auf eurer Webseite, glaube ich, irgendwo geschrieben, dass es halt ein ganz, ganz wichtiger, zentraler Pfeiler ist, die Gastronomie. Und deswegen fand ich es auch toll und deswegen habe ich dich auch gefragt, ob du Lust hast, in den Küchenherde Podcast als Gast mich zu besuchen, weil ich glaube, mit der Gastronomie, wenn wir es schaffen, dieses Thema in die Gastronomie hineinzutragen, und dort werden ja die Emotionen erzeugt, dort haben wir tolle Abende mit der Familie, mit Freunden, mit unseren Lieben, und wenn wir das verbinden mit einem tollen Essen, was jetzt nicht zwingend das Schnitzel sein muss, sondern vielleicht etwas Pflanzliches, das ist toll gemacht, hochwertig, lecker. Ja, so bringen wir das ja auch in die Haushalte rein. So bringen wir das dann auch an den Endverbraucher, der vorher unser Gast ist, dann der Endverbraucher, der dann beim Einzelhandel einkaufen geht und dann vielleicht eher mal vom Schnitzel, ich will das Schnitzel nicht verteufeln, ich liebe Schnitzel, aber dass der dann vielleicht erstmal zu einer pflanzlichen Alternative oder was anderem greift. Und deswegen finde ich das toll, dass wir hier heute plaudern.
Sehr schön. Du hast ja schon sehr viel vorweggenommen. Genau, die Gastronomie nimmt eine Schlüsselrolle ein.
Okay, und hast du einen Plan, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, wo die Reise so hingeht mit der pflanzlichen Ernährung?
Wir können ja erstmal so ein bisschen gucken, was sind so aktuelle Trends. Und dann ist meine Antwort ganz schnell darauf, pflanzliche Ernährung ist kein Trend mehr, sondern es ist sehr, sehr Mainstream geworden. Pflanzliche Gerichte spiegeln, und das sehen wir in sämtlichen Ernährungstrends, eine Rolle wieder. Und das liegt sicherlich daran, dass, und das sagt das BMLEH, das neue Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, mehr als die Hälfte der Bevölkerung sich mittlerweile flexitarisch ernährt. Und das ist auch die große Zielgruppe, also alle Menschen, die sich flexitarisch ernähren, also teilweise reduzieren, immer mehr reduzieren oder sich auch vegan und vegetarisch ernähren. An der Stelle einmal gleich gesagt, für den Gastronomen ist die Gruppe der Flexitarier entscheidend und weniger die Zielgruppe der Veganer, sondern die Flexitarier machen quasi den großen Shift, gerade den gesellschaftlichen Shift in Deutschland aus. Und ich habe ja gesagt, wir haben das in verschiedenen Trends, sehen wir das. Und ich will da mal nur so ein paar beispielhafte Trends rausklicken. Also das eine ist dieser Trend zur Natürlichkeit. Da sind wir so ein bisschen in diesem Dreiklang Wellness, Fitness, Gesundheit. Und dann spielen plötzlich pflanzliche Superfoods eine ganz große Rolle, am besten regional. Und plötzlich wird die Hirse und werden Beeren wieder unfassbar lukrativ. Das sollte man einfach bedenken. Dann gibt's so dieses kosmopolitische Fusionsküche, wo wir quasi Gewürze der mediterranen Küche plötzlich sehr multifunktional einsetzen und damit auf kulinarische Entdeckungsreisen einladen, Hülsenfrüchte plötzlich attraktiv machen. Was wir aber auch feststellen, ist so ein Trend zur Veganisierung. Das heißt, wir machen die alte Hausmannskost wieder unfassbar beliebt. Beispiel Oma, die Kartoffelsuppe von Oma, die pflanzlich genauso gut ist, gewohnte Geschmacksnuancen trifft, aber einfach ein bisschen besser fürs Klima und vielleicht auch die eigene Gesundheit ist. Und das macht selbst vor Rührei und so weiter keinen Halt. Das heißt, wir gehen so ein bisschen in die pflanzliche Adaption. Und dann lass mich gerne noch nennen, der Bereich der Produktinnovation, die gerade voranschreitet und wo wir auch in den nächsten Jahren noch ganz, ganz viel zu erwarten haben. Ich will da einmal die Pilze nennen, so ein bisschen unser Geheimwunder, was wir jahrelang gar nicht so erkannt haben. Und es sind wahre Helden der Biomassefermentation, weil dieses Myzel, was die Pilze enthalten, das ist so ein Wurzelgeflecht, das kann innerhalb weniger Stunden heranwachsen und ist damit ein ganz, ganz beliebter Rohstoff mit einem sehr fleischigen Biss. Und das lässt sich halt wunderbar in der Gastronomie, in den Küchen umsetzen und verwenden.
Welche Rolle spielen dabei so pflanzliche Alternativprodukte, wie jetzt zum Beispiel, ich habe auf der Internorga ganz, ganz viele Produkte probiert, ja. Pflanzliche Steaks und so weiter oder auch Austauschprodukte, die aus dem Drucker kommen. Also ich weiß nicht, ob man die irgendwo gleichsetzen kann oder ähnlich setzen kann. Wahrscheinlich eher nicht. Aber welche Rolle spielen diese Produkte? Vielleicht magst du das auch differenzieren.
Ja, es sind halt unterschiedliche Technologien. Also 3D ist natürlich auch so eine Zukunftstechnologie. Da war ja Redefine so die ersten, die das quasi mit auf die Internorga gebracht haben. Und der Vorteil
genau,
ist, dass
wir... Genau, die habe ich auch probiert. Und das war gar nicht so verkehrt.
Das war super. Und das Ding ist halt, dass man dadurch so ein bisschen die Textur und die Faserigkeit herstellen kann. Warum pflanzliche Alternativprodukte eine ganz wichtige Technologie sind, sie sind so ein bisschen eine Brückenlösung und eine Hürdenlösung. Also auf der einen Seite sind die Produkte praktisch leicht anwendbar und sind relativ einfach in der Handhabung. Man kann auch Produktschulungen kurz übernehmen und man weiß dann, wie diese Produkte anzuwenden sind. Und auf der anderen Seite sind die bei Tischgästen, hat man so einen vertrauten Geschmack, eine vertraute Textur und man kennt das so ein bisschen. Das ist einfach manchmal sehr viel einfacher. Und dann haben wir noch eine Zielgruppe, die ja den Geschmack einfach mag von tierischen, aber darauf gerne trotzdem verzichten möchte, aus diesen diversen Gründen. Ich glaube, da müssen wir gar nicht so sehr ins Detail reingehen. Und die Studien zeigen einfach, dass 2 von 5 Verbrauchern mittlerweile sich öfter mal für pflanzliche Produkte entscheiden. Und mehr als die Hälfte der Bevölkerung mittlerweile pflanzliche Alternativen auch mal probiert. Und da sehen wir aus meiner Sicht, welche Produktentwicklung da in den letzten Jahren einfach vorangetrieben ist. Gerade im Bereich Fleisch-Milch-Alternativen, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Du hast die Internorga angesprochen. Da hat man das gesehen. Und kürzlich hat gerade das Statistische Bundesamt neue Zahlen veröffentlicht. Und da sagt man, die Fleischalternativen haben einen neuen Höchstwert 2024 erreicht. Und der Wert hat sich seit 2019 mehr als verdoppelt. So. Für Gastronomen spielen neben Fleisch-Milch-Alternativen vor allen Dingen Molkereiprodukte eine große Rolle. Und wir brauchen diese Produkte dann im Großgebinde. Für die Küchenteams bedeutet vor allen Dingen, ein Alternativprodukt, ein Convenience-Produkt anzuwenden. Die Zubereitung geht leicht, die geht schnell, das ist effizient für die Küchenprozesse und Tischgäste nehmen das dankend an. Also sind die einfach super gut, gerade in der Gemeinschaftsgastronomie.
Ja, da würde ich gleich nochmal kurz drauf zu sprechen kommen, was die Gastronomie betrifft.
Vorher ganz kurz Werbung.
Hi Katharina.
Hi Jan.
Du glaubst nicht, von was ich gestern Nacht geträumt habe.
Von was denn? Erzähl doch mal.
Katharina, ich habe von einer Webseite geträumt, mit der ich schnell eine passende Softwarelösung für meine Gastronomie finde, ohne mich wieder stundenlang durchs Internet zu klicken. Es war wirklich zu schön, um wahr zu sein.
Ja, aber das existiert doch jetzt. Hast du noch nichts von unserem Lusini Software Guide gehört?
Lusini? Ihr macht jetzt auch Software?
Nein, nein, aber wir haben eine Plattform entwickelt, die dir dabei hilft, die zu dir passende Software zu finden. Auf lusini-digital.com findest du jetzt tolle Softwareanbieter in unterschiedlichen Kategorien. Und mit dem Quick-Check findest du in nur 3 Schritten eine passende Lösung für deine Gastronomie. Probier's doch einfach mal aus.
Bitte kneif mich, Katharina. Das klingt ja wirklich zu gut, um wahr zu sein. Ich schaue mir das direkt mal an.
Ich habe noch eine Frage vorher. Du hattest gerade gesagt, seit 2019 hat sich die Zahl verdoppelt. Gibt es da eine Differenzierung zwischen dem, was im Einzelhandel eingekauft wird und zwischen dem, was in der Gastronomie konsumiert wird? Kann man sowas überhaupt messen?
Es gibt definitiv Parallelen und es gibt Unterschiede zwischen Lebensmitteleinzelhandel und Gastronomie. Ich sehe das immer so, dass wir im Lebensmitteleinzelhandel natürlich einen Markt haben, der auf wenige Retailer sehr verteilt ist und wo gerade ganz, ganz, ganz viel passiert. Wir können da auch gerne nochmal reingucken. Die fangen an, Proteinverhältnisse zu messen, sich Nachhaltigkeitsziele sehr stark zu setzen und in den Regalen auch immer mehr zu platzieren an pflanzlichen Alternativen. Für mich ist die Gastronomie ein ganz wichtiger, auf der einen Seite, Testmarkt, weil, wie du es eingangs gesagt hast, Menschen gehen jederzeit essen und wollen dort Geschmackserlebnisse haben. Das heißt, die Gastronomie kann zum einen so ein bisschen eine Vorbildrolle auch einnehmen, indem wir Produkte dort reinbringen, die erstmalig verkostet werden und dann im Lebensmitteleinzelhandel getestet werden. Und zeitgleich, und das sagt auch die Ernährungsstrategie, die verabschiedet wurde, sieht ja gerade die Gemeinschaftsgastronomie als einen der Schlüsselmärkte, weil dort Menschen sehr viele Menschen täglich essen gehen und versorgt werden wollen und auch dann natürlich gerne auch die bessere Wahl zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und da ist auch eine gesellschaftliche Verantwortung der Gastronomen, geht damit einher.
Ich bin jemand, der isst eigentlich sehr, sehr gerne Fleisch. Ob es das Schnitzel ist, ob ich mir was auf den Grill lege. Die Wurst ist für mich ein ganz großes Thema. Bratwurst oder Bockwurst in allen sämtlichen Farben und Formen. Und für mich wäre es ein sehr großer Schritt, irgendwann komplett zu verzichten. Aber wenn ich solche Produkte habe und so langsam über diese Brücke gehe und mich dann daran tasten kann, und geschmacklich kommt es ja häufig schon wirklich ganz stark in die Richtung, in die ich mir das dann auch wünsche, dann kann ich erstmal diese Brücke gehen, bis ich dann irgendwann die Brücke überschritten habe und dann vielleicht komplett mich pflanzlich ernähre. Und da bin ich kein Einzelfall, da gibt es wahrscheinlich viele Millionen andere Menschen, die diese Brücke einfach brauchen.
Absolut, und du hast gerade auch noch mal einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, der mir ganz, ganz wichtig ist. Wichtig ist der Geschmack. In erster Linie werden schlecht nur an CO2-Einsparungen in unserem Leben denken, sondern wir wollen natürlich, Essen ist etwas sehr Individuelles, Essen ist immer was kulturell Geprägtes und irgendwie auch hat was mit Wohlfühlen zu tun. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer darauf achten, dass die Gerichte gut sind oder auch die Produkte gut sind, egal in welchem Segment wir gerade sind. Also Produktentwicklung vorangetrieben wird, Gastronomen quasi auch lernen, mit diesen Produkten umzugehen, sich gegebenenfalls auch Unterstützung zu suchen. Wir beispielsweise bieten ja auch Schulungen an. Also erstmal Geschmack ist ganz, ganz fundamental wichtig. Der zweite wichtige Faktor, den wir aber auch immer nicht aus dem Augenblick verlieren dürfen, ist der Preis. Mhm. Und auch da empfehle ich immer, da wo es möglich ist, durch geschickte kalkulatorische Maßnahmen, die Preise so anzupassen, dass man die pflanzliche Alternative auch attraktiv macht. Ich mache ein Beispiel, das haben wir in unseren Rankings in den letzten Jahren auch oft festgestellt. Das ist sehr, sehr viel besser geworden. Aber noch vor ein paar Jahren war dann oft die Pizza, wenn ich die mit pflanzlichem Käse bestelle, bis zu 3 Euro teurer. Und dann kann man sich vorstellen, da überlegt man dreimal, ob man mal den pflanzlichen Käse bestellen will oder ob man dann lieber doch bei dem Kuhmilchkäse bleiben will. Das heißt, da, wo es möglich ist, wirklich auf Preisgleichheit achten, weil dann mache ich es zeitgleich attraktiv. Gerade jetzt aktuell ist natürlich auch das Preis für viele Menschen auch nochmal ein wichtiger Indikator ist.
Ich bin gelernter Koch und wenn ich an pflanzliche Ernährung denke und daran denke, dass ich in meiner Gastronomie, egal ob Gemeinschaftsgastronomie oder Individualgastronomie, pflanzliche Gerichte anbiete und die dann zaubere, so dass die dann halt wirklich auch toll lecker sind und dass die Leute begeistert sind, wenn sie es essen. Aber ich habe als Koch immer so den Eindruck, dass ich dann im Wareneinsatz günstiger einkaufe. Allerdings, ich habe dann im Umkehrschluss mehr Personalkosten und ich brauche andere Skills bei meinem Personal, was wieder deutlich teurer ist. Wie gleicht sich das aus und wie ist das Ergebnis später, wenn ich an den Preis denke oder an die Kalkulation?
Also natürlich, du hast es gerade gesagt, mitunter müssen erstmal neue Kompetenzen aufgebaut werden. Das ist aber, glaube ich, immer so, dass wir uns mit neuen Technologien oder mit neuen Anforderungen an die Gesellschaft stellen müssen, unsere Mitarbeiter weiterqualifizieren müssen. Und das machen wir nicht ständig und das machen wir nicht stetig, sondern irgendwann hat man neue Skills erlernt. Und insofern ist es so, dass das quasi eine einmalige Investition in die Zukunft ist, wenn ich an den Kompetenzaufbau der Teams achte. Insgesamt muss man schon, denke ich, zwei Faktoren betrachten. Also das eine ist natürlich der Wareneinkauf der Produkte. Und es ist mitunter noch ein Thema, an dem wir als ProVeg auch versuchen zu arbeiten, an diese Preisgleichheit ranzukommen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Produkte, die im Einkauf relativ preiswert sind. Und zeitgleich aber auch eine sehr gute Komponente in den Gerichten sind. Also ich denke da an Proteine wie Hülsenfrüchte oder auch Vollkornprodukte, die einen hohen Ballaststoffgehalt haben und damit ein langes Sättigungsgefühl haben. Bei einem langen Sättigungsgefühl wissen wir selber, wir gehen natürlich ein bisschen zufriedener aus der Küche heraus, als wenn wir nach einer halben Stunde wieder Hunger haben. Und insofern ist das, glaube ich, schon mal so ein Schlüssel, langes Sättigungsgefühl bei guten, ausgewählten Wareneinsatz. Wir machen seit 2023 eine Bedarfsanalyse, was eigentlich in den Küchen gebraucht wird. Aktuell läuft die Neuerhebung, die Ergebnisse sind gerade, ich glaube, die Umfrage ist gerade abgeschlossen. Wir werden das in den nächsten Wochen, Monaten auswerten und dann Ende des Jahres vermutlich veröffentlichen, weil es geht auch darum, welche Produkte werden denn eigentlich gerade auch in den Küchen benötigt, damit wir effiziente Küchenprozesse auch gestalten können. Und da sehen wir schon, dass teilweise noch nicht alle Produkte in den möglichen Gebindegrößen, die wir eigentlich brauchen, verfügbar sind. Das heißt, auch das ist eine Brücke, die wir gerade schlagen, dass wir zum Beispiel sagen, wir brauchen Molkereiprodukte, Milchprodukte in 5-Liter-Gebinden. Da wird kein Koch freiwillig 500 Gramm Joghurtbecher aufmachen, wenn er für 10.000 Personen kocht. Ne? Also so eine Kleinigkeiten. Und dann, und jetzt schließen wir einen ganz anderen Bogen, weil die Themen sind ja immer ein bisschen komplexer, als man vielleicht bedenkt, geht es ja auch darum, wie wir wieder Anreizstrukturen schaffen. Das heißt, wenn ich dann schon die tollen neuen Gerichte produziert habe, die aber in die letzte Hinterecke packe und vielleicht auch nicht positiv vermarkte und kommuniziere, dann habe ich natürlich einen schlechten Abverkauf und denke mir am Ende, das hat sich gar nicht gelohnt. Das heißt, es geht auch nochmal darum, wie können wir Anreizstrukturen schaffen, die Gerichte platzieren, benennen, bewerben, damit sie dann auch gekauft werden. Da ist nämlich eine ganz normale Verkaufspsychologie und Marketing steckt dann dahinter.
Ja, lustige Geschichte dazu. Nee, voll nicht dazu. Das hat eigentlich gar nichts mit unserem Thema zu tun, aber ich komme jetzt gerade da drauf und ich möchte diese Geschichte, möchte ich niemandem vorenthalten. Und ich glaube, ich habe sie im Podcast noch nie erzählt. Also, ich habe mir gerade vorgestellt, als du das erzählt hattest mit den Gebindegrößen, ist ein Thema, was ich nicht auf dem Schirm hatte, aber was definitiv ein relevantes Thema ist. Ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, bei einer Großversorgung, dass ich dann anfange, diese 500 Becher Joghurts da alle aufzumachen und irgendwo rauszukratzen. Und jetzt, liebe Leute, alle, die dabei gewesen sind und unter wegen mir leiden mussten, bitte schreibt mir doch mal. Wir haben, wann war das? 2016, 2017 muss das gewesen sein. Da gab es in Köln großen Aufruhr. Da gab es die AfD-Parteitagssitzung und da war richtig viel los hier in Köln, auch mit Gegendemonstrationen. Und wir haben damals als Caterer haben wir die Polizei versorgt. Die Polizei war dort mit, keine Ahnung, 12.000, 15.000 Kräften. Und die haben dann von uns 3 bis 4 Mahlzeiten pro Tag bekommen. Und ich war verantwortlich für die Warmverpflegung der Polizisten. Und die haben eine Mittagsmahlzeit jeweils bekommen und durften dann immer aussuchen zwischen 2 verschiedenen Gerichten. Und wir haben dann natürlich für, ja, wie viele Polizisten kamen dann immer? Um die 8.000 bis 10.000 Polizisten kamen dann. Und die haben halt sehr großen Wert darauf gelegt, dass die halt nicht irgendwelche Fertigsoßen und irgendwelche Convenience kriegen, sondern die wollten es vor Ort frisch gekocht haben. Haben natürlich auch dementsprechend dafür bezahlt. Wir haben eine ordentliche Kalkulation gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn. So war die Situation. Und die haben sich auch Bolognese gewünscht. Und dann habe ich kalkuliert, wir haben eine Küche in Containern dahingestellt, wo wir auch Bolognese kochen konnten für 8.000 Leute, mit genug Kessel, Konvektomaten und so weiter und so fort. Ich hatte ein Küchenteam, jeweils pro Tag mit, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Köche da waren, ich glaube 10, 12 Köche waren das dann, die dann dort Salate und Co. und warme Gerichte zubereitet haben. Und du kennst doch die großen Dosen Tomatenmark. Die brauchten wir natürlich auch. Wenn wir für 10.000 Leute Bolognese herstellen, dann brauchen wir auch die großen Dosen Tomatenmark. Die habe ich dann auch bestellt, palettenweise. Und dann ging es dann in die Küche, dass das Hackfleisch angebraten wurde. Und dann muss natürlich irgendwann das Tomatenmark da rein. Und dann ist uns aufgefallen, dass ich den Dosenöffner vergessen habe. Und es gibt ja dann für so große Dosen nicht diese kleinen Dosenöffner, die ich habe, sondern die großen Dosenöffner, die ich an dem Tisch montiert habe, wo ich dann rucki zucki mal eben so eine Dose da durchschleuse und offen mache. Den hatte ich vergessen zu bestellen. Die Küche hatte ich perfekt geplant von der Auslastung, allerdings hatte ich diesen dusseligen Dosenöffner vergessen. Das heißt, ich musste jetzt rucki-zucki, musste ich los in die Stadt und musste gucken, wo ich Dosenöffner kriege, damit die Jungs und Mädels in der Küche die Dosen öffnen können. Und dann war ich war echt verzweifelt. Es musste schnell gehen, weil die Bolognese, die musste auch irgendwann raus. Ich war dann in so einem 1-Euro-Shop und habe dann irgendwie mir 3 Dosenöffner gegriffen, die noch irgendwie da hingen, musste schnell wieder zurück. Kannst dir vorstellen, dass es nicht die beste Qualität war.
Und es hat wahrscheinlich viel zu lange gedauert.
Oh ja, nicht nur das. Die Köche haben mich gehasst, die Köche und Köchinnen haben mich gehasst, weil die mussten dann mit diesen kleinen 1-Euro-Dosenöffner, mussten die diese großen Dosen aufmachen und nicht nur eine, sondern einige. Und das war natürlich dann eine große Herausforderung. Die Geschichte erzählen sie sich heute noch. Christoph, an dieser Stelle schöne Grüße. Es tut mir leid. Ich hoffe, du verzeihst mir irgendwann. Und das war... Ja, vielleicht jetzt ein bisschen lang die Geschichte, aber die hat sich, denke ich mal, richtig gelohnt.
Dieses Problem hätte sich nicht mal gelöst. Ich habe, als du Hackfleisch gesagt hast, noch daran gedacht, hättest du mal einen Chili Sin Carne gemacht. Das wäre wahrscheinlich für 2,25 auch die bessere Lösung. Aber das Problem mit den Dosentomaten hättest du dort auch gehabt.
Das hätte ich auch gehabt. Den Dosenöffner hätte ich trotzdem vergessen. Ja. Okay, lass uns zurück ins Thema kommen. Wir haben ja gerade gesprochen, einmal Wareneinsatz geht im besten Falle so aus meiner Idee her geht runter, Personaleinsatz, je nachdem, was ich dann halt mache und wie hoch der Convenience-Grad ist natürlich, geht vielleicht hoch, weil ich mehr Zutaten irgendwo verarbeiten muss. Und das ist ja für viele Köche dann auch eine Herausforderung, das zu wissen nicht, aber dann daraus geschmackvolle pflanzliche Gerichte zu zaubern, ja. Ich muss ja erstmal das Rüstzeug, das Handwerkszeug an die Hand kriegen, dass ich dann, ich sag mal, geiles Zeug kochen kann. Und welche Tipps kommen von ProVeg zum Beispiel, dass man da tolle Gerichte überzeugt, um Fleischesser zu überzeugen?
Ich finde, eigentlich war dieses Bolognese-Beispiel gerade prima, weil ich glaube, wir wissen alle und das wissen auch die meisten Köche, wenn nicht sogar alle mittlerweile, dass wir ein Chili Sin Carne genauso gut hinbekommen wie ein Chili Con Carne. Und woran liegt es?
Das stimmt.
Es liegt an diesen Gewürzaromen. Deswegen ist es einmal so ein bisschen, welche Gewürze verwende ich, wie würze ich, geräuchertes Paprikapulver, Rauchsalz und so weiter, ist natürlich total wichtig. Wir Menschen lieben, ja, es gibt auch Menschen, die lieben Süßes, ich gehöre in die Herzhaft-Fraktion und deswegen an der Stelle auch nochmal betont, wir lieben einfach herzhaft würzige, deftige Geschmacke, Umami. Und gerade Pilze und Algen sind da so ein super Träger, aber auch Fermentiertes, wie beispielsweise Tempeh oder auch Hülsenfrüchte. Deswegen Empfehlung, diese Produkte in die Küchen integrieren und dann mit der richtigen Würze bekommen wir nämlich auch ähnliche Röstaromen hin und ähnliche Geschmäcker und wir merken keinen Unterschied. Dann geht es weiter in der Kommunikation, dann aber wiederum eher das Wording auf herzhaft würzig legen und nicht auf, hier ist die vegane Alternative, weil dann rennen uns gleich erstmal 30% oder vielleicht mehr davon. Ja. Und wenn wir dann noch die Möglichkeit haben, dann ist es auch noch darum, so bunt, so kreativ, wie so vielfältig wie möglich zu sein. Das ist das Schöne an der pflanzlichen Küche, die bietet all das, eine wahnsinnige Abwechslung und damit haben wir natürlich auch eine wahnsinnige Bandbreite für den Tischgast und der ist super zufrieden, gerade wenn wir vielleicht auch vielfältige Toppings anbieten. Auch das habe ich eingangs gesagt, wenn man keine Erfahrung hat, dann ist es nämlich manchmal nur diese Handgriffe lernen. Also es sind Köche in den Küchen, die können kochen. Aber ja, pflanzliches Kochen ist manchmal ein bisschen anders. Es geht darum, wie kann ich Tofu zubereiten? Sich Hilfe einfach suchen, mal eine Schulung buchen. Weil das Schöne ist, man hat Praxistipps direkt. Man kocht direkt mit jemandem, der dort Profi ist. Man kann Fragen stellen, man kann es verkosten. Und was passiert? Weil das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Hemmnisse und Vorbehalte werden abgebaut, weil ich glaube, das ist der Schlüssel für diejenigen, die quasi noch denken, nee, das kann nicht schmecken, das muss ja gesund sein, Da ist es wichtig, dass wir so mit so Praxistipps einfach mal reingehen und überzeugen, das, was wir alle auf der Internorga machen, uns den ganzen Tag da einmal durchfuttern und dann feststellen, wow, krass, da passiert eine ganze Menge, das ist ja sogar lecker. Und dann will man es ja auch anwenden. Ne? Also ich glaube, wir müssen immer in diesen Shift kommen, wow, das ist lecker, das schmeckt.
Ihr bietet mit ProVeg doch auch Schulungen an. Wie sieht so eine Schulung aus und was muss ich mitbringen oder muss ich irgendwas vorher wissen, Grundkenntnisse oder so? Wie läuft das ab?
Wenn wir Schulungsanfragen haben, dann reden wir erstmal mit denen. In der Regel sind das die Küchenleiter nach dem Vorkenntnisstand. Man muss gar keinen Kenntnisstand mitbringen, man kann ganz viel Kenntnisstand mitbringen. Unsere Köche, die wir in die Küchen schicken, die sind großküchenerfahren, sehr cool großküchenerfahren und vor allen Dingen sehr erfahren im Plant-Based-Bereich. Und je nach Wünsche und Herausforderung der Küche passen wir dann die Küchenschulungen an die jeweilige Küche an. Das heißt eigentlich in verschiedenen Stufen. Einmal, wie hoch ist schon der Grad der Kenntnisse? In welchem Segment ist man unterwegs? Kochen wir für Kinder oder kochen wir im Healthcare-Bereich oder kochen wir für Erwachsene in der Betriebsverpflegung? Das sind natürlich große Unterschiede. Es geht, das hatte ich schon gesagt, immer um das Kochen auch vor Ort und das Testen dann noch. Also wir in der Regel gehen die Köche dann selber an die Herde, probieren sich aus, hinterher wird alles verkostet. Und die Module sind dann halt auch sehr unterschiedlich. Es kann um Proteine im Fokus gehen, um 4 Jahreszeiten, um alle möglichen Themen innerhalb des Themenspektrums pflanzliches Kochen.
Und das passiert dann ausschließlich, dass die Schulungsleiter, sage ich jetzt mal, dann in die Küchen gehen und dort dann vor Ort in, sage ich mal, als Heimspiel für die dortigen Köche dort die Schulung machen.
Das ist unser Fokus. Also wir haben natürlich auch mal was anderes, dass wir auch mal Leute zu uns in den Inkubator einladen. Wir haben so eine kleine Testküche, die aber eigentlich auch eher für, also muss man sich jetzt nicht vorstellen wie eine große Testküche, wo wir auch mal Köche hin einladen. Aber die Erfahrung zeigt, in die Küchen reingehen ist in der Regel die bessere Wahl, weil wir können dort wirklich jegliches Vorbehalt abbauen, weil wir mit den Gerätschaften, mit den Herausforderungen der Küche agieren, direkt mit dem Waren, die die auch haben. In der Regel ist es auch so, dass die Küchen dann selber die Produkte beziehen und bestellen und wir somit mit dem leben, was die Küche hergibt und dort einfach zeigen, die Grundvoraussetzungen sind überall alle da, Gewürze sind überall da, Küchengeräte sind da. Sie unterscheiden sich aber unterschiedlich und wir nutzen direkt alles, was vor Ort ist und holen auch das ganze Personal ab, als wenn wir quasi, und das ist ja dann oft was passiert, wenn man nur eine Person in eine Schulung schickt, wir holen nicht nur eine Person ab des Teams, sondern wir versuchen, das gesamte Team abzuholen.
Ich glaube, kann ich wieder mich nehmen. Ich bin gelernter Koch, ich koche gerne, aber was ich wirklich nicht so gut kann und wo ich so einen blinden Fleck habe, ist wirklich beim Gutkochen von pflanzenbasierten Gerichten. Und da ist so eine gewisse Unsicherheit, würde ich jetzt mal sagen, aber wenn das bei mir in der eigenen Küche passiert, egal ob jetzt im Betrieb oder bei mir zu Hause, dann weiß ich, wo alles ist, dann ist schon mal ein bisschen Sicherheit da, dann habe ich nur einen Unsicherheitsfaktor, dass da jetzt mir was beigebracht wird, was ich als Koch gar nicht gut kann, aber ich weiß, wo alles steht, ich bin in meiner gewohnten Umgebung, ich glaube, das macht durchaus Sinn.
Absolut, genau.
Hi Katharina, ich bin's wieder. Ich fasse es nicht, Lusine Digital ist ja wirklich wie in meinem Traum.
Echt cool, oder?
Ja, total. Und ich habe gesehen, dass ich dort auch spannende Artikel zu Gastronomie-Themen finde und eine kostenlose Digitalberatung buchen kann. Dann hilft mir euer Team persönlich mit einer professionellen Beratung bei der Digitalisierung.
Ganz genau. Wir kümmern uns um die Digitalisierung und du kümmerst dich wieder voll und ganz um deine Gäste. Neugierig? Dann schaut doch selbst mal vorbei bei lusini-digital.com.
Okay, Lieblingsthema von mir, Digitalisierung. Und Digitalisierung ist ja für mich, viele denken immer, der heilige Gral. Nein, das ist es nicht. Digitalisierung, KI, das sind Werkzeuge, die wir nutzen können. Und es gibt auch sicherlich auch Werkzeuge, digitale Helferlein beim Thema Optimierung pflanzlicher Menüs oder irgendwas, was in dem Bereich weiterhelfen kann. Habt ihr welche im Einsatz oder gibt es auch welche, die ihr Gastronomen empfehlt?
Definitiv. Digitalisierung macht, glaube ich, nirgends Halt und ist einfach ein unfassbar wichtiger Unterstützer, würde ich fast sagen, wenn du da mitgehst. Absolut. Also zum einen haben wir natürlich, und damit würde ich einfach mal anfangen, kostenpflichtige Tools, also die nicht nur von uns kommen, die zur Nährstoffberechnung sind, zum Beispiel der DigiExpert oder auch zur CO2-Speisenbilanzierung, wie beispielsweise Eternity. Ich finde, diese Tools ermöglichen so einen 1:1-Vergleich von tierischen zu pflanzlichen Varianten eines Gerichts und wir können einen Blick auf die Nährwerte legen oder halt auf die CO2-Äquivalente. Und dann können wir aber, also einmal können wir das Gericht, und dann sind wir in dem 1:1-Vergleich, Spaghetti, wir hatten es vorhin, Spaghetti Bolognese zur pflanzlichen Alternative und sehen dort Unterschiede. Zeitgleich können wir aber Gerichte auch optimieren und quasi die Nährstoffe optimieren, was gerade in der Schulverpflegung und auch im Healthcare-Bereich natürlich eine unfassbare Rolle spielen. Dazu haben wir beispielsweise auch bei ProVeg eine große Datenbank großküchentauglicher Rezepturen, die wir danach filtern können, für welches Segment sind gerade diese Rezepturen nachgefragt. Die sind bei uns auch alle ernährungswissenschaftlich geprüft, entsprechen den Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und quasi da können wir halt dann auch filtern, hey, für welches Segment ist gerade diese Rezeptur gebraucht. Kann man sich gerne an uns wenden. Wie gesagt, das haben wir. Und ich hatte das vorhin eingangs schon gesagt, ein auch digitales Tool, was so kommt, künftig kann man im Außerhausmarkt halt auch damit rechnen, dass wir dort auch anfangen werden, die Verhältnisse von tierischen zu pflanzlichen Proteinen zu messen. Und in Deutschland haben, wie gesagt, schon erste Einzelhändler damit angefangen. In den Niederlanden, da ist ja auch ein Land von uns, von ProVeg, da fängt man schon an, in der Gemeinschaftsverpflegung auch das Proteinverhältnis sich anzuschauen. Warum ist das so wichtig? Weil wir so dann quasi auch die Wirksamkeit von Maßnahmen wirklich quantifizieren und berechnen und sehen können, wie es halt hilft, den pflanzlichen Anteil zu steigern und damit auch für die CO2-Berichterstattung einfach, also für die Nachhaltigkeitsreportings, welchen Beitrag können wir eigentlich über eine stärkere pflanzenbasierte Ernährung leisten. Das sind nur so mal zwei Beispiele, wo mir sofort Digitalisierung einfällt, die für uns auch sehr wichtig ist. Mhm.
Du hattest es gerade schon mal angesprochen, man sollte es dann nicht veganes irgendwas nennen. Thema Marketing. Wie kommuniziere ich das Thema pflanzliche Ernährung am besten nach außen als Gastronom?
Wir sind mittlerweile 2025 und deswegen als erstes die Botschaft, pflanzliche Angebote sind völlig selbstverständlich. Pflanzliche Angebote sind Mainstream und gehören damit auf das Standardmenü jeder Speisekarte und müssen attraktiv vermarktet werden. Ich hatte eingangs gesagt, wir haben einen hohen Anteil an Flexitariern und die wollen angesprochen werden. Und wenn ich jetzt einmal darüber nachdenke, ich versuche einem Gericht einen attraktiven Namen zu geben, wo ich vielleicht Geschmack so ein bisschen hervorhebe, dann ist, glaube ich, relativ schnell offensichtlich klar, wenn ich etwas nenne, meinetwegen Pulled Mushroom Burger mit karamellisierten Zwiebeln, dann werden sicherlich Flexitarier darauf zurückgreifen wollen, aber wenn auf der Speisekarte steht veganer Burger, dann stelle ich das in Frage, wie viele wollen dieses Gericht wählen. Und deswegen ist das, glaube ich, einmal so ein bisschen, wie bezeichne ich das Gericht, wie auffällig und prominent packe ich das in die Speisekarten rein. Eine Kennzeichnung macht Sinn, aber da reicht wirklich ein unauffälliges Piktogramm, ob das ein Herz ist oder ein Blatt, das sei mal dahingestellt. Ich hatte das auch angesprochen mit den Preisen. Es ist schon darauf zu achten oder es wäre gut darauf zu achten, dass die pflanzlichen Gerichte nicht unbedingt mehr kosten, sondern preislich mit den anderen Gerichten mitschwingen, um dort einfach auch eine Attraktivität zu erhöhen und auch die Möglichkeit zu geben, hey, ich will das jetzt einfach mal testen, obwohl ich gar keinen festgelegten Ernährungsstil habe. Das sind ja der Großteil. Aktionszeiträume, deswegen ist der Veganuary so beliebt, sind natürlich immer gut. Auf beiden Seiten, weil es ist für beide Seiten die Möglichkeit, etwas mal zu testen und dann zu gucken, wie kommt es denn eigentlich an. Und man kann es notfalls auch wieder runternehmen von der Speisekarte, wieder optimieren. Viele Gerichte bleiben aber dauerhaft drin. Und dann sind wir wieder schon im Digitalisierungsbereich, so ein bisschen ist natürlich auch die Sichtbarkeit. Ne? Also ich glaube, keiner kommt mehr so richtig an Social Media vorbei, irgendwelchen Influencer-Marketing. Das heißt, es ist natürlich auch eine Frage, welchen Raum gebe ich den pflanzlichen Gerichten in der Vermarktung, in den Social Media Kanälen. Ja. Und da haben wir, glaube ich, eine ganz, ganz große Wirkung, gerade auf junge Leute. Ich sehe das ja an meinen Kindern, wie die soziale Medien konsumieren. Und ich will das gar nicht negativ reden, ganz im Gegenteil, wir machen das alle und das ist ja auch eine große Bereicherung, aber wir werden schon indirekt auch dadurch beeinflusst.
Mhm. Ja, also das muss man dann am besten so hinkriegen. Social Media ist ja nochmal ein ganz großes Thema, dass man eine Relevanz bei seinen Gästen erzeugt, dass man nicht diese Kanäle irgendwie als Werbeplattform missbraucht, weil das interessiert keinen Menschen. Aber Es gibt viele Gastronomen, die machen das wirklich richtig toll und die haben eine Relevanz bei ihren Gästen. Und wenn ich dann diese Relevanz habe und die Leute sich dann auch angucken, was ich dort publiziere, und dann habe ich ein Foto, ein richtig schönes, liebevoll gestaltetes Foto und liebevoll gestalteter Post von einem Essen, was vegan, vegetarisch ist, eine pflanzliche Alternative, dass die Leute dann sehen, okay, genau deswegen gehe ich jetzt in dieses Restaurant, weil ich genau das essen möchte. Es ist mir scheißegal, ob das jetzt irgendwo mit Fleisch oder ohne Fleisch ist, sondern ich habe das jetzt gesehen, das Auge will das jetzt haben. Also das
muss ich halt erreichen. Das Auge ist immer mit und deswegen ist es so wichtig, dass wir das attraktiv einfach gestalten und das auf allen Ebenen, ne? Sowohl im Namen als auch in der Gestaltung des Gerichtes, als auch in dem positiven Wording. Ne? Das ist ja auch etwas, was wir hier schon die ganze Zeit sagen. Es geht darum, dass ich etwas positiv vermarkte, positiv kommuniziere, Angebote schaffe und es geht nicht darum, und ich glaube, das ist klar, das haben wir, glaube ich, schon seit damals, Donnerstag ist Veggie-Tag, da haben wir uns selber etwas kaputt gemacht, mit Verboten kommen wir nicht weiter, das ist nicht das Ziel, darum soll es nicht gehen, es geht immer darum, ein Angebot zu schaffen, worauf die Leute Lust haben und dann die Entscheidungswahl zu lassen, aber, und das ist die Macht, die auch ein Gastronom hat, wir können Kaufentscheidungen ein Stück weit mit beeinflussen.
Ja, genau. Und da kommt dann wieder dieses Verkaufstalent, was ein Gastgeber, Gastgeberin dann auch manchmal mehr oder weniger mitbringt. Aber wenn ich das dann halt auch nochmal im Laden, in Person so verkaufe und anbiete, dass der Gast gar nicht Nein sagen kann und dann später feststellt, der hätte sich's vielleicht nie bestellt, aber dann später feststellt, boah, was habe ich da für tolles Zeug gerade gegessen? Was war denn das? Das ist ja auch nochmal so ein Ding, was ich dann machen sollte als Gastronom. Wenn ich auf der Speisekarte lese, Chili Sin Carne, denke ich mir, boah, lecker, bestelle ich. Das würde ich dann auch, würde ich auch einem Chili Con Carne vorziehen. Und wenn ich dann irgendwo so eine vegane, vegetarische Abteilung sehe, dann zuckt es immer ganz kurz und dann überfliege ich das immer eher beim Essen gehen, gucke schon drauf, aber mich stört diese Kategorisierung. Genau.
Und so das ist genau das, und das ist das, was ich versucht habe zu sagen. Das ist nichts Separates mehr, Integriertes in die Speisekarten, da wo es möglich ist. Und wir haben ein sehr, sehr gutes Beispiel bei Speisekarten, wo das extrem gut funktioniert. Das sind in der Regel jeder war, glaube ich, mal Thai essen. Da gibt es dann, da entscheide ich mich, will ich eine Erdnusssoße oder will ich ein rotes Curry oder wie auch immer oder will ich Udon-Nudeln? Und dann ist deine Wahl plötzlich Gemüse, Tofu, manchmal was auch dann immer kommt, Ente und so weiter. Und dann habe ich einen ganz großen Switch, weil die große Entscheidung, die ich erstmal treffe, ist nicht, will ich Ente essen oder vegetarisch essen, sondern die Entscheidung ist, will ich ein Curry essen oder eine Erdnusssoße. Und das ist ein Mindshift, den wir haben, warum ich auch plädiere, immer diese, es ist wie du sagst, ne, gerade die Flexitarier, die überspringen dann gerne die vegane Speisekarte. Und wenn ich einen Appell an die Gastronomen habe, macht keine Speisekarten für Veganer, die finden sich zurecht, macht Speisekarten für die Flexitarier, die sind die große Zielgruppe.
Ganz genau. Ich will nicht mehr zucken, wenn ich ins Restaurant gehe. Okay. Ist vielleicht auch ein persönliches Problem, aber ich habe eine letzte Frage, ist eigentlich Blödsinn, ich habe eigentlich noch ganz viele Fragen an dich, aber eine letzte Frage noch, damit wir den zeitlichen Rahmen hier nicht sprengen. Zukunft auf dem Teller, was essen wir im Jahr 2030, also in 5 Jahren, und worauf sollten sich Gastronomen jetzt schon vorbereiten?
Sehr spannende Frage. Also, das ist so ein bisschen der Blick gerade in die Glaskugel, aber das macht ja besonders Spaß. 2030 finden wieder erneut Fußballweltmeisterschaften statt. Wir haben Olympische Winterspiele. Das heißt, wir haben einige große Sportereignisse und Großveranstaltungen und wir wissen auch schon aus der Vergangenheit, dass Großveranstaltungen, große Events auch gerne so ein Treiber sind, mal Neues zu probieren. Deswegen, ich erwarte pflanzliche Snacks, ich erwarte pflanzliche Bratwürste beim Public Viewing, weil gerade solche Events für Gastronomen, aber auch die Produktentwicklung ideale, wir haben darüber gesprochen, Marketinganlässe sind, das Portfolio auszuprobieren und Neues zu integrieren. Zeitgleich, und das würde ich gerne auch schon nochmal loswerden, weil das ist so ein Herzensthema auch von mir, erwarten wir natürlich noch ganz viel technologische Neuerung. Wir haben noch Produktkategorien, wo wir quasi noch in der Entwicklung sind, wo viel passiert, aber wir noch Luft nach oben haben. Und gerade im Bereich der Präzisionsfermentation können wir dann über quasi mit Mikroorganismen Milcheiweiße wie das Casein oder auch das Molkeprotein herstellen. Und das ist so ein bisschen der Hoffnungsschimmer für die absolute Revolution des Käsemarktes und der Molkereiprodukte. Und auf die bin ich extrem gespannt. Aktuell ist es so, dass in den Niederlanden dazu schon Verkostungen stattfinden. Schweiz, Vereinigtes Königreich, da sind so die ersten Zulassungsverfahren der Produkte sind angestoßen. Insofern gehen wir davon aus, dass auch natürlich in der EU und auch in Deutschland das alles nachziehen wird. Das kann eine entscheidende Schlüsseltechnologie sein. 2030, wir haben 5 Jahre Zeit, ich bin Optimist.
Ich aber auch, und die Entwicklung, so wie sich das die letzten Jahre in die richtige Richtung entwickelt hat, die lässt auch Grund für Optimismus. Und wenn ich mir vorstelle, so ein großes Ereignis, wo alle irgendwie auf den Straßen sind, es ist Sommer und dann kriege ich eine ganz tolle pflanzliche Bratwurst, ja, wie viele Menschen wir dafür begeistern können, mit einem tollen Erlebnis, einem tollen Produkt, das dann auch später als Konsument bei Rewe, Edeka und Co. einzukaufen. Ich bin grundsätzlich optimistisch und bin gespannt. Wir sprechen uns in 5 Jahren wieder.
Auf jeden Fall.
Okay. Liebe Kathleen, du bist Gast im Küchenherde-Podcast. Der Podcast ist jetzt so langsam zu Ende und mein Gast im Küchenherde-Podcast hat immer die Möglichkeit, sich von den Hörern und Hörerinnen zu verabschieden. Deswegen hast du das letzte Wort heute im Küchenherde-Podcast. Ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, und ich habe wieder viel gelernt und ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen und ihr habt auch viel mitgenommen von dieser Folge von Kathleen. Und und wenn euch da die Folge gefallen hat, dann würde ich mich über eine tolle Bewertung freuen. Und jetzt, liebe Kathleen, verabschiede ich mich schon mal und überlasse dir das letzte Wort.
Vielen Dank, Markus. Danke nochmal für das tolle Interview. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir über all die Themen zu sprechen. Mein letztes Wort, also ich bin weiterhin unglaublich gespannt auf alle Entwicklungen und Geschmackserlebnisse, die wir noch haben werden. Es macht mir wahnsinnigen Spaß, schon seit so vielen Jahren und auch in den weiteren Jahren die Gastronomie dabei zu begleiten, Neues zu entdecken, weil dieses Berufsumfeld einfach so wahnsinnig ideenreich ist und Küchenteams, wenn sie wollen, so wahnsinnig viel Innovatives auch einfach ausprobieren. Wir können ganz viel bewegen, das ist kein Geheimnis mehr, das wird weitergehen. Ich finde es großartig, die Ideen jetzt schon umgesetzt werden, und ich bin mir sicher, dass wir 2025 und weit darüber hinaus überall pflanzlich lecker essen können, und das zu jeder Gelegenheit.